Am selben Abend wurde das Käsebiertheater eröffnet. Ungeheure Blumenarrangements aller Lieferanten wurden angeliefert. Um 8:30 begann die Vorstellung, um 8 schon die Auffahrt. Es waren fast alle da, die am Morgen bei Miermanns Beerdigung gewesen waren. Muschlers hatten einen ganz großen Tisch zusammen mit Frechheims und anderen Bekannten. Margot Weismann kam mit ihrem Spanier. Aja Müller war da mit einem Neuen. Frechter mit seiner Verlobten Ella Waldschmidt. In 3 Tagen wollten sie heiraten. Golisch, Lambeck liefen. Die Gräfin Dinkelsbühl, Herr von Trappen, Bankier Herzheimer, Käthe Herzfeld, Gabriele Meyer-Lewin. Miermann fehlte. Der junge Schrade war endgültig versunken. Es war ein schwüler Sommerabend. Die Aja Müller sah großartig aus. »Die Aja Müller, ganz lange Handschuhe«, sagte Frau Muschler. »Wie die Yvette Gilbert in ihrer Jugend«, sagte Onkel Gustav. »Alles ist da«, sagte Frau Muschler sehr aufgeregt. »Na ja, bei der Premiere«, sagte Muschler skeptisch. »Sieh mal, selbst Lambeck«, »na ja, Lambeck, wenn schon, Lambeck. Aber die Theaterkritiker sind nicht gekommen. Siehst du etwa Ixo oder Öxli?« »Ja, da hast du recht. Werden sicher noch kommen.« Golisch stand allein, schließlich sah er Käthe Herzfeld. »Guten Abend, Frau Herzfeld«, sagte Golisch. »Es ist nicht lang her, dass wir uns gesehen haben, hm?«
»Ja, ein furchtbarer Fall«, sagte Käthe. »Ich war ihm zu so großem Dank verpflichtet. Schade, er kam irgendwie nicht zu Rande mit dem Leben, aber er war ein wundervoller Mensch.« »Ja«, sagte Golisch nachdenklich. »Wissen Sie, es sind nur die Varieté-Kritiker gekommen.« »Wie interessant. Ist Öxli nicht da und Ixo auch nicht?«
»Ich sehe niemanden. Dritte Garnitur von jungen Leuten hat man geschickt. Auch kein Kunstkritiker ist da.«
»Das ist ja hochinteressant.
Wissen Sie, Herr Golisch, ich finde ihn ja auch nach und nach wirklich den letzten Dreck.«
»Das finde ich ungerecht. Er ist natürlich nicht so bedeutend, wie er gemacht wurde, aber kann man ihn doch nicht entgelten lassen, dass die anderen ihn überschätzt haben.«
»Ach, er ist ja ein alberner Mensch ohne Ahnung von der Zeit. Was soll uns ein unpolitisches Kabarett?« Die Aja Müller schrie,
»Na, Golisch, mein Süßer, meine Pfaufeder, mein Goldfasan, warum rufst du mich nie an? Liebst du mich nicht mehr?«
Ella Waldschmidt begrüßte Käthe Herzfeld.
»Wie geht es Ihnen?«
»Danke, wie es einem eben jetzt so geht.«
»Ja, ja, rufen Sie mich doch mal an.«
Frechter sah arriviert aus. Im Vorraum lag die Käsebierliteratur aus. Willi Frechter, Käsebier, ein Berliner Volkssänger, was er ist und wie er wurde. Daneben Heinrich Wurm, Käsebier aus der Serie Lieblinge des Volkes. Das Käsebier-Bilderbuch von Dr. Richard Thum, Käsebier in der Karikatur, zusammengestellt von Gödowetsch. Otto Lambeck, Käsebier, ein Essay. Frechter stand mit Golisch zusammen.
»Es ist mir gar nicht angenehm«, sagte Frechter, »dass das Buch hier ausliegt. Ich möchte es am liebsten verleugnen.«
Im Saal saß Golisch mit Oberndorfer zusammen.
»Na, wie gefällt Ihnen der Raum?« sagte Oberndorfer.
»Ich weiß nicht. So hölzern und so Schnitzereien von 1918.
Tja, na, sehen Sie sich mal um.«
Der Raum war oben in silbernen und goldenen Tönen gehalten, unten war er holzgetäfelt und geschnitzt. Um die Decke lief ein Stück Gesims im Zickelzackel von 1918 und große Beleuchtungskörper aus einem silbernen Rechteck mit einem goldenen Halbkreis verbunden standen neben der Bühne.
Diese komischen Schnitzereien. Naja. Aber unser einer hat nichts zu tun.
Naja, sagte Gulisch, wir sind eben Galeerensklaven.
Öxli kam zu spät. Guten Tag, Gulisch. Wie geht's dir? Ich bin doch noch gekommen. Ich fand's zu gemein, dass man den Käsebier unserem neuesten Sekretär hat zum Verreißen geben wollen. Käsebier kam vor den Vorhang und begrüßte die Anwesenden. Aber Berliner sind steif, es glückte nicht. Sie lachten ein wenig, aber keiner rief ein freundliches Wort. Es war kein Kontakt da. Ein paar Tanzmädchen kamen und ein Schattenkünstler, dann kam ein Exzentrik auf dem Einrad, der mit einem Urwaldgebrüll auf die Bühne stürzte und auch wieder davon und auf äußerst komische Manier auf einer runden Tischplatte radelte. Eine sehr nette Sängerin sang Songs, aber sowas hatte man auch schon mal gehört. Sehr ungeschickt war es, dass man kurz vor der Pause eine sehr wirkungsvolle Gespensterszene spielen ließ. Einen Mitternachtsspuk, bei dem ein Gerippe einen Foxtrott tanzte. In der Pause sagte Waldschmidt zu Lambeck, »Wir gehen sehr schweren Zeiten entgegen. Ich sehe sehr schwarz. Man kann nur mit der großen Koalition regieren. Alles andere bedeutet das Chaos. Ich sehe sehr schwarz. Wir haben, besonders wirtschaftlich, alle über unsere Verhältnisse gelebt.« Lambeck nickte. »Wenn die Wahlen eine Minderheit für die große Koalition bringen, bleibt nur die Diktatur. Und wer weiß, wie sich das Ausland verhält bei radikalen Wahlen, ob nicht Kredite zurückgezogen werden.« Inzwischen stand Käthe bei Margot Weismann. »Enchanté de vous voir«, sagte Margot zu Käthe wegen des fremden Herrn. »Enchanté«, sagte auch Käthe. »Ach, keine Stimmung heute«, sagte Margot. »Schwaches Programm, langweilig.« »Ja, ich finde auch, ich finde ja schon längst nichts mehr an Käsebier. Wann kommen Sie endlich zu mir?« »Aber meine Liebe, bestimmt, Sie kommen ja morgen aber erst mal zu mir. Die Wohnung wird eingeweiht. Ich glaube, sie ist sehr gut geworden.« »Guten Abend«, sagte Bankier Muschler und trat hinzu. »Guten Abend«, sagte Frau Teddy Muschler. »Meine Liebe, man hat sich ja den ganzen Sommer nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich so, dass ich Sie mal treffe. Ich wollte Sie längst anrufen. Ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen.« »Wir sehen uns ja morgen auf der Gesellschaft. Ich freue mich schon sehr«, sagte Frau Muschler und sah Herrn Rechtsanwalt Katter an. »Guten Abend«, sagte der im Vorbeigehen und streifte Frau Muschler mit der Hand. »Auf Wiedersehen«, sagte Muschler, »wir freuen uns schon auf Käsebier. Au revoir, Monsieur.« »Wir telefonieren einmal«, sagte Margot. »Rufen Sie mal an«, sagte Käthe. »Wir telefonieren einmal«, sagte Frau Muschler. Dann kamen die Mädchen, die die Beine in die Luft warfen, und eine kleine Szene aus einem Filmatelier, zwei Jazzspielerinnen an zwei Klavieren, und dann kam Käsebier. Käsebier war wie immer. Er sang diesmal seinen alten Volksliedschlager. Das war sehr komisch, aber man erwartete mehr, viel mehr. Ganz nett, fand alles. Zudem war das Programm viel zu lang. Schon bei der vorletzten Nummer stand ein Teil des Publikums auf und verließ das Lokal. Nach der letzten Nummer hielt Käsebier eine kleine Ansprache. »Sehr gut gemeint«, dachte das Publikum überlegen. Als man hinausging, wurde kaum von der Vorführung gesprochen. Gulisch fühlte sich schuldig und sah einen Zusammenbruch herannahen. »Miermann war nicht mehr da«, sagte Öxli. »Ja«, sagte Gulisch, »er wird sehr fehlen.« »Ich fand es übrigens sehr nett.« »Ja, ich auch. Der Käsebier ist ein so guter Mensch.«
»Ha? Ja, das genügt wohl nicht.«
»Pass auf. Alle jungen Leute werden schreiben, er drückt sich an den Fragen der Zeit vorbei.«
»Ja, wahrscheinlich.
Und vielleicht mit Recht?«
An der Ecke des Kurfürstendamms war ein großer Auflauf. Eine Schlägerei, sagte man, hatte stattgefunden. Ein Lastwagen, der von roten Fahnen überweht war, kam mit jungen Leuten vorüber, die unverständliche Sätze schrien. Die Straße dampfte vor Aufregung, große Wahlplakate hingen überall. Junge Leute in Uniform marschierten mit geschulterten Stöcken. Große Worte klangen. Nieder mit dem Kapitalismus, für deutsche Freiheit. Aber dahinter stand für jeden Einzelnen die nagende Sorge, ob er seinen Platz, seinen engen oder weiten Platz, würde im Leben halten können. Golisch und Öxli verabschiedeten sich voneinander. Muschlers fuhren nach Hause. »Durchfall«, sagte Muschler. Käthe, die mit dem jungen Waldschmidt nach Hause fuhr, sagte, »So rührend ist der Käsebier. Es tat ihr leid, dass sie nicht mehr mit Miermann darüber sprechen konnte, wie interessant doch dieser Aufstieg und Abstieg. Am nächsten Abend war die große Verlobungsgesellschaft bei Margot Weismann und zugleich die Einweihung der Wohnung. Fräulein Dr. Kohler ging am 10. September in die Redaktion und las wie täglich die Zeitungen. »Die Firma N. Muschler und Sohn hat heute ihre Zahlungen eingestellt«, stand im Handelsteil. Sie erschrak, aber doch nicht sehr, denn sie dachte nicht daran, dass das Ereignis auch sie berühren könnte. Muschlers taten ihr leid. »Schrecklich«, dachte sie. »Bankrott, schrecklich.« Bankrott erschien ihr das furchtbarste Ereignis des Kaufmannslebens. Bankrott hieß für sie, von Haus und Schrank und Wäsche gejagt werden. Menschen, vielen Menschen, vielleicht schuldlos, etwas schuldig sein. Sie wusste nicht, dass vom Schuldturm her ein weiter Weg ging, bis das Ziel erreicht war, wo der Schuldner triumphierte und der Gläubiger zusammenbrach. Sie fragte immerhin Golisch, ob sie etwas unternehmen müsse. Golisch verwies sie an einen Herrn vom Handel. Fräulein Kohler, etwas verlegen und schüchtern, fragte den Doktor Barein, ob das schlimm sei und ob ihre Papiere, ihre Mutter hätte schließlich den Rest ihres Vermögens dort, gefährdet seien. »Haben Sie ein Nummernverzeichnis?«, fragte sie der Doktor Barein. »Nummernverzeichnis? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Herr Muschler hat alles für uns verwaltet.« »Also fahren Sie gleich nach Hause und erkundigen Sie sich und sehen Sie zu, dass Sie Ihre Papiere bekommen. Sofort!« Fräulein Kohler bekam eine würgende Angst. Sie fuhr nach Hause, teilte ihrer Mutter das Vorgefallene mit. Die tapfere Frau sagte, »Dann mache ich eine Pension auf.« Sie dachte immer noch, dass man es mit Fleiß und Sparsamkeit schaffen müsste. »Wir können doch so kaum vermieten. Ich will bloß sehen, dass ich die Papiere retten kann. Haben wir ein Nummernverzeichnis?« Auch die Mutter wusste nicht, was das ist. »Justizrat Oppler wird es wissen«, meinte sie. Der alte Justizrat war kurz am Telefon. Fräulein Dr. Kohler war es auch unangenehm, ihn zu behelligen. Er rechnete ihnen nie etwas. Er kannte die Familie seit 40 Jahren und hatte Hunderttausende durch den alten Kohler verdient. Der alte Justizrat sagte, »Ja, natürlich haben Sie ein Nummernverzeichnis. Fahren Sie sofort hin und sehen Sie zu, dass Sie die Papiere bekommen. Barguthaben auch?« »Ja.« »Wie viel?« »Etwa 400 Mark. Das wird verloren sein.« »Oh Gott, das geht doch nicht. Fahren Sie sofort hin.« Sie fuhr nach der französischen Straße. Die Kastanie fing an, gelb zu werden. Die runde Kuppel war Schönheit einer anderen Zeit. »Würde die Kirche offen stehen«, dachte Fräulein Kohler, »würde ich hineingehen und mich ausruhen.« Drüben stand das Haus aus rotem Mainsandstein, ein großartiger italienischer Renaissancepalast. Da war nichts aus Unedlem, die Treppenstufen aus weißem Marmor, die Treppen mit rotem Teppich belegt, die Wände dunkler Marmor, das Gelände Bronze. Mehrere Autos standen davor, Chauffeure sprachen zusammen. Im Hause war große Unruhe. Man hörte Stimmen, Türen. »Unerhört«, sagte ein Herr, als er Fräulein Dr. Kohler entgegenkam. Der alte Meier, den sie lange kannte, ein würdevoller, alter, feiner Herr, kam die Treppe herunter.
»Was ist denn los, Herr Meier?« sagte Fräulein Dr. Kohler.
»Was soll los sein?« schrie er erregt. »Pleite sind wir!«
Im Kassenraum geriet sie in einen aufgeregten Schwarm von Menschen. Handwerker standen da. Ein Mann, der Briefpapier machte, ein kleiner Drucker, hatte 1000 Mark zu bekommen. Ein älterer, sehr vornehm aussehender Herr verlangte erregt sein Depot. Ein jüngerer Arzt sein Guthaben. Kleine Leute standen da, die um ihr Erarbeitetes bangten. Leute, die aus der Inflation einen Batzen gerettet hatten, fürchteten aufs Neue. Fräulein Dr. Kohler sah Rechtsanwalt Löwenstein.
»Was ist? Was soll man tun?«
Löwenstein zuckte die Achseln.
»Ich verliere auch mein Geld«,
Fräulein Kohler sagte.
»Wir können das Geld nicht verlieren. Es ist das Letzte. Mein Vater, Sie wissen doch, ich glaube, es waren 12 Millionen.«
»Tja«, sagte Löwenstein. »Tja, wo ist Herr Muschler?« rief ein einfacher Mann. »Wo ist der Muschler?«
»Ich will mein Geld wiederhaben«, weinte eine Dame.
Fräulein Kohler ging zu der Sekretärin. »Fräulein Fischer, was ist mit den Papieren?«
»Weg«,
sagte Fräulein Fischer.
»Aber die auf Nummernverzeichnis?«
Fräulein Fischer zuckte die Achseln.
»Mein Erspartes ist auch weg.«
»Könnte ich vielleicht zu Herrn Frechheim?«
Fräulein Fischer ging in dessen Büro. Frechheim kam ihr entgegen.
»Was ist mit unseren Papieren?« sagte Fräulein Kohler. »Wir hatten sie im Depot.«
Frechheim sagte, »die Depots sind da.« Er war plötzlich ein uralter Mann geworden.
Er ging mit ihr zu der wartenden Menge. »Wo ist mein Depot?« schrie einer. »Diebe, Lumpen, Betrüger! Heute mache ich noch Anzeige!«
Frechheim sagte,
»kein Depotbesitzer wird zu Schaden kommen.«
»Aber die Depots sind doch nicht da!«
»Der Treuhänder hat alles zur Verfügung.«
Fräulein Kohler ging noch einmal zu Fräulein Fischer.
»Fräulein Fischer, ich bitte Sie, sagen Sie mir die Wahrheit.«
Muschler hat die Depots angegriffen. Alle Papiere sind beliehen worden.
Alle? Wo sind denn unsere Siemens-Obligationen?
Längst lombardiert, schon voriges Jahr, bevor die Herrschaften nach Cannes fuhren.
Ich verstehe das nicht. Ich muss mit meinem Anwalt reden.
Die Familie will die Depots ersetzen.
»Ich verlange, dass mir die Papiere gegeben werden oder der Geld ist wert. Ich verlange das. Wo ist denn Herr Muschler? Was ist denn mit dem Haus oder mit dem Schmuck von Frau Muschler? Sie werden doch einstehen, oder?«
Fräulein Fischer zuckte die Achseln.
»Herr Muschler hat gesagt, das sei alles Privatvermögen seiner Frau. Es hat furchtbare Zankereien hier gegeben.« »Herr Frechheim hat doch nichts gewusst. Und als nun große Forderungen der Banken kamen und Herr Muschler nicht bezahlen konnte, kam alles raus. Wir haben es ja längst kommen sehen. Wir haben schon einen Monat kein Gehalt bekommen. Sie müssen Ihre Forderungen anmelden.«